liebe Gemeinde. Es war ein bisschen seltsam in der Nostromo, denn da kam jemand rein, hat eine Diskette bei uns ins Laufwerk geschoben, irgendwelche seltsamen Daten in den Bordcomputer gespielt. Und nun sind wir mit dem Torwächterprogramm ausgestattet. Und im Schutze dieser neuen Torwächtersicherheit begrüße ich zu diesem Gespräch erstmal dich, lieber Basti. Hi.
Hallo, lieber Udo.
Wir haben uns hier nämlich zusammengefunden für eine weitere Runde Cyberquatsch. Genau so ist das. Und nachdem wir ja schon den eher unbekannteren Project Brainstorm hatten und den eher unfassbar bekannten Hackers, kommen wir jetzt irgendwo, ja, vielleicht in der Mitte an. Ich kann es gar nicht genau sagen, obwohl es ist ein Film, der schon seine Lobby hat, dadurch, dass der gefühlt ewig oft im Free-TV gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob dir das vom Gefühl auch so geht?
Ja, voll, Mann. Also das war ein Film, den ich dringend damals sehen wollte. Und ich habe es immer verpasst, diesen Film zu sehen. Also damals war ja immer Artikel und ein kurzes Wort. Die Firma, die Akte, der Klient, die Jury und was weiß ich, was es noch alles noch gab. Und dann eben halt das Netz. Und da meanderte der da irgendwie so immer mit rum. Und ich muss auch sagen, dass ich den manchmal auch echt verwechselt habe und auch das Produktionsjahr irgendwie bei 93 einsortiert habe. Das stimmt aber überhaupt gar nicht. Will heißen, irgendwie war der da, vor allem weil der auch in der Fernsehzeitung immer da war. Aber ich habe ihn nie gesehen. Und das habe ich vor 2 Tagen repariert, Udo.
Verrückt. Ich glaube, ich habe den schon sehr früh gesehen. Und der ist mir auch in irgendeiner TV-Spielfilm natürlich erstmal irgendwie begegnet. Und also ich meine, ich habe den allein im Free-TV damals in jungen Jahren schon bestimmt 2, 3, 4 Mal gesehen. Und das war irgendwie dann richtig heißer Scheiß. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass der immer mal wieder irgendwie gelaufen ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den vielleicht mal aufgenommen habe. Ey, da schlabbert die Erinnerung. Das kann ich nicht mehr ganz zusammenkriegen. Aber der war auf jeden Fall wichtig als Film an für sich. Aber ich finde es super schön, jetzt mit dir darüber sprechen zu können, wo du ihn zum ersten Mal gesehen hast, weil mich sehr, sehr interessiert, wie dieser Film denn heute so wirkt als ein Ersteindruck. Und der ist ja nochmal, finde ich, filmisch so eine ganz andere Sparte, als das so ein Hackers oder so ein Project Brainstorm ist. Wenn du jetzt das Netz und diese beiden anderen Filme einfach mal so in einen Raum stellst und miteinander vergleichst, wie würdest du das einschätzen? Wie würdest du die drei Filme so in Verbindung, in Beziehung zueinander sehen, was Genre, Ausrichtung und die ganze Filmart angeht?
Also ich finde, von allen ist der Project Brainstorm der filmischste und vor allen Dingen auch kunstvollste von allen. Das liegt ja schon an der Wahl der Formate, die da verwendet worden sind. Na, wir in unseren IMAX hatten die verwendet mit Material. Die hatten tolle Effekte und der hat einen ganz anderen Ansatz. Und ich fühlte auch ein wenig mehr die Bedrohung dieses fast schon Paranoide in dem Film. Das fand ich ganz gut und trotzdem hatte der noch so ein paar Ausreißer fast sogar schon ins Surreale. Wer hingegen dann Hackers dann hat einfach komplett einfach wie so ein Jahrmarkt rubbellos halt einfach ist, ne? Das drückst du über jemanden in die Hand, ne? Und dann wird mir hier drauf gekloppt oder da drauf gekloppt, dann fährst du mal da mit der Achterbahn und also wirklich komplett, wo ganz anders eigentlich auch herkommt und auch sein Fokus auch ganz anders gesetzt hat, nämlich auf die Hacker selber. Und jetzt hast du hier so einen, ich sag's mal ganz vorsichtig, einen sehr angestaubten Pseudopolit-Thriller meets wir wollen über dieses Thema, mit dem wir uns nicht intensiv auseinandergesetzt haben, nämlich Hacking, also allgemein das Hacken, und wollen wir uns einfach mal ein bisschen oberflächlich auseinandersetzen. Also man merkt, also ich finde auch qualitativ sind da große Unterschiede untereinander. Und irgendwie so, die haben bloß halt diese Schnittmenge eben halt mit diesen Netzverbindungen, also Internet oder das Prä-Internet und all so eine Sachen, also diese direkte Verbindung von Computer zu Computer, auch ohne Kabel. Also will heißen, die könnten eigentlich alle gar nicht unterschiedliche sein, muss ich sagen. Deswegen ist es eigentlich eine ziemlich coole Auswahl, weil so entsteht heute definitiv ein anderes Gespräch als jetzt noch mit Hackers oder Project Brainstorm. Das kann ich schon mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also das Netz reiht sich eben auch einfach eher in eine andere Art von Film ein. Du hast es selber schon genannt. So, du hast da einige so richtig klassische, ja auch TV-Thriller, obwohl das keine TV-Produktionen sind, aber für mich so richtig gefühlte, das sind so diese Sonntagsnachmittags oder auch mal samstagsabends Thriller, die in den 90ern einfach super omnipräsent waren und die man sich auch einfach reihenweise reingezimmert hat und die ehrlicherweise auch in meinem Gedächtnis teilweise manchmal mordsmäßig durcheinander gehen, obwohl ich sehr viele davon mag. Und sehr viele davon schätze und auch immer wieder gerne auch häufiger gesehen habe und auch heute noch gut gucken kann. Aber der reiht sich da so ein, ne? Und der meandert irgendwie so in dieser Welle drin. Und du hast das schon schön gesagt, man kann bei den drei Filmen im Vergleich sehr gut spüren, dass ganz unterschiedlich mit diesen Themen umgegangen wird. Und auch jetzt gerade, wenn man Hackers und diesen hier nebeneinander sieht, dass das Verständnis der Filmschaffenden auch ein ganz anderes ist von der Materie. Ich werde mal kurz, bevor wir tiefer reingehen, den Inhalt verlesen, obwohl ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass wirklich eigentlich fast wahrscheinlich jede Person, die hier zuhört, den Inhalt entweder schon kennt oder erahnen kann. Aber ich hau das einfach mal raus, um hier so ein bisschen die Grundlage geschaffen zu haben. Und dafür wird mal wieder die DVD-Hülle hier Pate stehen. So, was haben wir denn da? Computerexpertin Angela Bennett hütet einen gefährlichen Schatz. Eine Diskette mit hochbrisanten Geheimunterlagen einer regierungsfeindlichen Hackerbande. Informationen, die die wichtigsten Datennetze weltweit verseuchen könnten. Ein Killer wird auf Angela angesetzt. Jack Devlin, schnell, gerissen, gemeingefährlich. Einem Mordanschlag entgeht sie knapp. Doch Devlin rächt sich brutal. Er löscht Angelas Daten aus alten staatlichen Computern, allen staatlichen Computern, trägt ihre Identität und aus Angela Bennett wird Ruth Marks, eine gesuchte Prostituierte. Angela kämpft verzweifelt um ihre Existenz, gnadenlos gejagt vom Killer und der Polizei. Sie muss in den Zentralrechner, sie muss schneller sein als Devlin. Trifft's erstmal ganz gut.
Das stimmt, aber das ist ja fast drei Viertel des Films einfach.
Ja, tatsächlich. Also da verrät die DVD-Hülle schon eine ganze Menge. Lässt tief blicken. Wie hat dir der Einstieg in den Film gefallen, Basti?
Der Einstieg ist diese krasse Kamerafahrt, die dann auf das Haus drauf.
Halt.
Das stimmt gar nicht.
Genau.
Nein, das ist der Politiker. Der Politiker.
Das ist nämlich der Einstieg, den man immer wieder vergisst, geht zumindest mir so. Ich denke immer erstmal an das Haus und an Angela Bennett, aber nicht an diese eigentlich total wichtige und tragische Szene vorher.
Ja, das stimmt. Die mochte ich tatsächlich sehr, hat meine Vorfreude tatsächlich richtig gesteigert. Die hat mich ein bisschen auch so an Staatsfeind Nummer 1 erinnert.
Oh ja.
Und ich da war so dieses Politthriller-Ding war da schon gesetzt. Ich dachte so, oh cool, das gefällt mir, I'm in. Und dann halt dieser schöne Übergang, tolle Transition dann halt auch nachdem, also wir sehen nicht, wie er sich erschießt, sondern da schwenkt die Kamera schon nach oben und von da aus wird dann übergeblendet in diesen Shot, Drone-Helikopter-Shot, dann auf dieses Haus drauf, wo ich echt sagen muss, das ist ein unverschämt guter Shot bei Sonnenuntergang. Ich will gar nicht wissen, wie lange die dafür gearbeitet haben, bis sie den hinbekommen haben, dass der so aussieht, wie er aussieht. Also mit Zoom-Lens dran. Also das war schon beeindruckend. Toller Start in den Film, kann ich schlecht sagen.
Da möchte ich jetzt direkt mal aufgreifen und in dieses ganze Thema einmal reingehen, weil ich finde, über diesen Film werden wir noch einiges sagen, einige gute, einige schlechte Sachen. Aber was man in meinen Augen ganz klar sagen muss, ist, dass die Kameraarbeit und die Arbeit mit Licht und gerade mit Lichtstimmung in diesem Film phänomenal gut ist an vielen, vielen Stellen. Du hast diesen Vogelperspektiv-Shot gerade benannt und es gibt mehrere richtig großartige Vogelperspektiven in diesem Film. Und was mir immer wieder auffällt, ich habe den jetzt auch schon wieder zweimal geguckt, weil ich einfach Bock hatte. Okay. Und da ist mir aufgefallen, wie viele Szenen im Sonnenauf- oder Untergang gemacht sind oder halt auch nachts, was auch echt gut aussieht, aber es ist so viel Stimmungsvolles mit Sonnenaufgang, Untergang und dann noch gemeinsam mit dieser Musik. Ich finde, das ist eine Stärke des Films. Kameraarbeit, Lichtarbeit und Musikarbeit. Wie siehst du auf diese Felder?
Oh, das ist natürlich ein großes Thema. Da habe ich ein paar Notizen tatsächlich gemacht. Bei Jack and Green, den haben wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Und ich hatte tatsächlich auch letztens erst Dirty Harry 5, das Todesspiel, gesehen. Da hat er nämlich tatsächlich mit dem Clint Eastwood, ich weiß gar nicht, zum ersten oder zum zweiten Mal gearbeitet. Und seitdem ist er Stammkameramann gewesen. Ich weiß gar nicht, bis wann es genau war. Aber auf jeden Fall eine sehr lange Zeit, auch eine sehr fruchtbare Zeit. Der Ende 80er, Anfang, auch die ganzen 90er halt auch durch. Und habe für mich so rausgefunden, das ist der Kameramann, den du bei großen Produktionen brauchst. Der sorgt dafür, dass die Protagonisten grundsätzlich mit Licht versorgt sind. Du weißt ganz genau, was in dieser Szene passiert. Und seine Light Ratios sind schon, also sein Key ist halt wirklich sehr hoch. Also man muss sagen, also wenn der Hintergrund taghell ist und die Person im Vordergrund in einem Raum auch fast genauso hell ist, dann haben die wirklich die Leute dort mit Licht beworfen, damit man alles sehen kann. Und das ist wiederum so ein Beleuchtungsstil, der mir eigentlich auch überhaupt nicht zusagt, muss ich sagen. Es ist aber ein Fotografiestil, den ich natürlich nachvollziehen kann. Du hast dann halt weniger Körnung. Das sieht halt auch wirklich crisp und scharf aus. Und ich glaube, das war auch so ein Ding, dieser Wunsch, dass eben halt das Filmkorn verschwindet. Damals war das ja störend. Du wolltest ja damals, also viele wollten damals kein Filmkorn. Die wollten, dass das knacken scharf ist, dass du gar nichts davon siehst. Was total verrückt ist. Und Jack and Green ist halt wirklich so jemand, das siehst du auch bei seiner Filmauswahl, der hatte auch so ganz viele Komödien geleuchtet. Wirklich so ein High-Key-Look. Und hier hat er so ein paar Szenen drin, die er schon stimmungsvoll geleuchtet hat. Man merkt aber trotzdem, die sind dann nochmal ordentlich mit Licht reingegangen, damit man die Protagonistin dann halt auch sehen kann.
Ja.
Und da muss ich wirklich sagen, da hätte mich der Mut zur Dunkelheit bei dem Film wirklich echt ein kleines bisschen mehr gefreut, weil das hätte auch dem Thema, wäre das zuträglich gewesen. Und gerade die Szenen zum Beispiel dann irgendwie auf dem Boot da draußen, wo ich dachte so, oh Leute, na, das ist so, da schmecke ich gerade wirklich so die 90er raus. Das hat so wirklich so ganz, fast schon ein bisschen so, du hast es vorhin schon gesagt, so TV, Sonntagsfilm, Samstagabendfilm Charakter. Da bin ich nicht der größte Fan von. Also ein bisschen mehr Mut zu der Story halt und das halt auch dann filmisch umsetzen durch eben halt ein paar tiefere Light Ratios. Aber das ist vor allen Dingen auch, und das merke ich mir, das ist halt mein Geschmack. Ich mag das schon, wenn man sich das halt traut und wir eben halt ein bisschen mit dem Low-Key arbeiten. Mhm. Das ist halt mein Ding eher schon. Grundsätzlich, also handwerklich, also die Fahrten, die Tracking-Shots, also da müssen wir nicht drüber reden halt. Also er weiß genau, was er da halt einfach tut. Also da nicht falsch verstehen.
Nee, da hat der Mann schon richtig sauber gearbeitet und also wie gesagt, gerade wenn es in diese Stimmungsszenen reingeht, die meistens dann gar nicht so unbedingt wahnsinnig viel zur Handlung tun, sondern die eigentlich mehr so in den Zwischenräumen stattfinden und so ein bisschen die Übergänge markieren, da finde ich das ganz extrem gut, wie da eben mit diesem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, goldene Stunde, Licht gearbeitet ist und wie moody das dann alles wirkt, was halt auch wirklich viel an der Musik mitliegt. Wir haben hier den Mark Isham, der auch einfach ein Handwerker ist, der so viel gemacht hat, ne? Irgendwie relativ neue Sachen wie heißt denn nochmal? Massive Talent hier, The Unbearable Weight of Massive Talent, ja, irgendwie so. Point Break hat er gemacht, The Mist hat er gemacht, Blade, Warrior, Crash und all solche Geschichten, aber auch irgendwie so Dinge wie Crazies oder Hitcher oder solche Dinge. Ne? Also der hat ganz, ganz viel in seiner Vita und tatsächlich auch einige von diesen klassischen 90er-Jahre-Thrillern. Da fällt mir zum Beispiel ein hier den Kiss to the Girls oder auch den Sag kein Wort, heißt der, glaube ich, im Deutschen. Ein bisschen später dann auch, das ist ja dann eher 2000, das ist sowas wie die schwarze Dahlia. Ne, bei sowas hat er auch mit reingewirkt. Oder Time Cop sehe ich ja auch noch in seiner Liste. Also der hat echt eine Menge abgeliefert. Und ich finde, der hat hier zwar keinen Ohrwurm-Soundtrack hingelegt, Aber der hat hier was enorm Stimmungsvolles erschaffen. Denn nach deiner Szene mit dem Politiker, wo ich gleich hinten zurück möchte, kommt dieser Stimmungsshot von oben auf das Haus und zu unserer Protagonistin und so diese richtige Stimmungseinführung in den Film. Und ich finde, gerade da setzt er schon so eine musikalische Note, die mich in eine ganz, ganz... Das ist für mich so ein Gemütlichkeitsfilm. Und ich glaube, es liegt viel genau daran, diese Moody-Kamerafahrten gemeinsam mit diesem sehr sphärisch treibenden Soundtrack, weil er eigentlich immer flächige Streicher kombiniert mit so pulsierenden Bässen und Subbässen, was so einen ganz besonderen Eindruck hinterlässt. Auch nochmal so eine ganz andere Nummer als Hackers, ne, der eher so richtig frontal treibend tanzbar war. Und hier ist das mehr so, ja, reinsaugend, treibend und trotzdem durch diese Flächen eben dieses Atmosphärische mit drin. Also das, ja, mag ich gerne mal so ein bisschen als herausragendes Merkmal hinstellen. Es lohnt sich, die Ohren in diesem Film aufzumachen.
Ich habe da gleich eine Frage zu diesem Shot, dieser Drohnen-Shot auf Sie. Mhm. Was ist die Intention dieses Shots?
Ich kann nur sagen, was die Wirkung ist auf mich und nicht so richtig, was die Intention ist. Ob jetzt die Wirkung auch die Intention war, keine Ahnung. Aber also für mich hat es direkt diese Protagonistin eingeführt als sehr isoliertes Individuum, als sehr abgeschottetes Individuum, als einen sehr kleinen Teil in dieser großen Stadt. Ich hatte direkt so ein Gefühl zu dieser Person, obwohl sie da noch gar nicht den Mund aufgemacht hat, so ein Gefühl zu ihr und ihrer, auch ihren Lebensumständen, ihrer Lebenssituation. Und das durch diese Weite der Stadt, aber auch durch diese Aufsicht auf sie, auch durch die Art, wie das Licht da gesetzt war und so ein bisschen wie dieses Haus da noch funktioniert und wie die Kamera da so reingeht, für mich hat sie gewirkt wie ein bisschen abgeschottet. Ja, ich glaube, das trifft es am ehesten.
Okay, alles klar. Das will ich bloß ein bisschen sammeln. Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen, denn ich habe einen perfiden Plan. Ich muss heute ein kleines bisschen pieken. Ich habe da so ein paar Sachen, die mich wirklich sehr gestört haben und deswegen werde ich dann nochmal nachfragen, aber okay.
Mach das. Das war so mein Eindruck. Also ob das jetzt wirklich die Intention war, das kann ich natürlich schwer sagen. Ich habe jetzt kein Begleitmaterial. Ich habe auch keinen Audiokommentar irgendwie durchgehauen und habe jetzt auch keine Interviews vorliegen oder sowas. Von daher ist das nur so ein Bauchgefühl. Aber kommen wir kurz nochmal zum Politiker zurück, weil also das finde ich eine sehr bemerkenswerte Einstiegsszene, weil die eine starke Duftnote hinterlässt und vor allem auch echt hart ist irgendwie, ohne dass jetzt wirklich eine Härte gezeigt wird. Das ist ja, es passiert im Off, aber so durch die Art, wie diese Person sich aus dem Leben bringt und dann auch durch dieses Telefonat gleichzeitig, fand ich das schon ein Brecher so am Anfang des Films und frage mich aber immer wieder, wofür ist das in diesem Film gut?
Genau. Das ist tatsächlich meine Frage. Zum Stimmung setzen gehe ich mit. Vielleicht sogar dieses, ich nenne es jetzt wirklich nochmal, dieses Paranoia-Polit-Ding halt setzen, auch gut, aber das, wenn im späten Verlauf kommt, dann macht der Film ja gar nicht so viel daraus. Das ist eigentlich bloß so ein Mittel zum Zweck. Und das eigentliche Kernproblem wird auch nur so am Rande erwähnt. Das ist alles sehr, 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 sehr lose. Macht natürlich, tatsächlich muss man sagen, es erfüllt seinen Zweck. Also es zieht mich natürlich rein. Ich will natürlich jetzt mehr wissen. Trotzdem verstehe ich jetzt nicht wirklich viel, wofür es eigentlich da ist. Denn am Ende macht der Film nichts aus dieser Szene.
Also für mich ist die Szene sogar eigentlich unnötig. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist wie bei so einem Slasher, wo man erstmal eine Mordszene zeigen muss, um so einen Spannungspeak zu setzen und dann in den Film reinzugehen und dann so einen langsameren Aufbau zu machen. Ich hatte den Eindruck, die Macher hatten hier eine ähnliche Intention. Und ganz ehrlich, für mich bräuchte es die Szene überhaupt nicht, weil für mich ist der starke Einstieg eben diese Fahrt auf das Haus und dann auch direkt, wenn es zu unserer Hauptfigur geht. Also ich vergesse jedes Mal wieder, wenn ich eine Weile diesen Film nicht gesehen habe, dass es überhaupt diesen Einstieg, diesen anderen Einstieg gibt. Ja, das irgendwie, wenn es mal einen Supercut von diesem Film geben sollte, dann kann die Szene einfach weg. Aber wer weiß, vielleicht hat da draußen die eine oder andere Person diesen Film noch häufiger gesehen und kann uns da erhellen. Leute, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns. Basti, wie findest du Angela Bennett? Direkt so in diesem Einstieg, wenn wir sie kennenlernen.
Ah, da fangen die Probleme an.
Ja, leg los. Ich bin gespannt.
Es ist ja eigentlich, es ist ja fast unmöglich und wirklich unmöglich, Sandra Bullock in einem Film nicht zu mögen, weil sie halt ihre Rollen meistens auch wirklich sehr sympathisch anlegt. Mir fehlt allerdings irgendetwas an dieser Figur, das mich ihre Welt glauben lässt. Weder dieses Haus, noch die Art und Weise, wie sie da drin lebt, wie sie mit anderen Menschen spricht, was sie wohl offensichtlich auch für eine Bildung genossen haben muss, auch die Beziehung zu ihrer Mutter, nichts davon ist irgendwie richtig griffig. Das fühle ich null. Obwohl ich ihren Charme merke. Also ihr Charme schafft es mir schon durch den Film zu tragen, das kann man schon sagen. Aber für die Rolle selber, so als analytische Sicherheitstesterin, ne? Also sie ist ja sozusagen eine professionelle Hackerin, die ja die Systeme nach Schwachstellen halt einfach überprüft. Und wir kriegen das in dem Fall schon sehr billig über halt so einen blöden Dialog mit diesem Typen da halt in dem Hauptbüro von Cathedral, kriegen wir das dann halt so mit. Das fand ich dann schon, also da macht der Film das erste Mal so einen kleinen Knick nach oben, der denkt so, ah, das ist jetzt aber nicht so toll erzählt. Und dann finde ich halt, das ist so ein Ding, da hätte man auch 1995 schon mal drauf kommen können, dass wenn du dir eine Pizza übers Internet bestellst, das ist jetzt trotz alledem jetzt nicht so das Hightech-Ding. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist aber dafür da, um diese Person zu charakterisieren. Die ist eine progressive Person, die neue Lösung für sich gefunden hat für alltägliche Dinge. Und das führt der Film allerdings so gar nicht richtig fort. Weswegen ich da tatsächlich echt die meisten Herausforderungen habe. Und dann kommt mein Downer, ich habe es gleich aufgeschrieben, da dachte ich auch so, ist das jetzt euer Ernst? Die ist ja an dieser Hackergruppe da unterwegs, wo die sich schreiben und du bist Teil von uns, was weiß ich. Und die fragen die doch tatsächlich aus, was so ihr Typ Mann ist. Und da wäre ich erstmal ganz kurz hellhörig, denn ich denke so, okay, das muss ja irgendeine Bewandtnis haben für den Film. Und ja, hat es eine Bewandtnis. Sie schildert wirklich genau den Typ Mann, der ihr gefallen würde. Und der ist dann am Ende halt unser Villain. Und das fand ich bescheuert. Ich sag dir das, Udo, das hat mich richtig, richtig geärgert, weil das hättest du überhaupt nicht gebraucht. Weil hätte der Devlin, also der Typ, der ihn spielte, hätte er ihn etwas sympathischer angelegt, auch für den Anfang, so undurchsichtig, von Anfang an ist aber klar, das ist der Villain. Und da macht der Film sich das Leben gerade wirklich echt schwer. Ich fand das total doof. Ich weiß ja nicht, wie dir es ging, aber das hat mich echt ein bisschen so geärgert und vor allen Dingen, es zahlt auch einfach nicht auf die Figur und die Geschichte halt ein.
Da verstehe ich gerade noch gar nicht so richtig den Grund deines Ärgers, muss ich gestehen.
Naja, das Ding ist halt, wenn Männer, voraussichtlich, also wahrscheinlich Männer, sie die ganze Zeit fragen, und der Devlin ja sogar selber, eine Frau fragt, da hast du eine Frau. Und dann muss natürlich die Frage kommen, wie sieht für dich der perfekte Mann aus? Weißt du, was ich meine? Also das ist so ein, es fühlt sich ein bisschen off an, es fühlt sich auch so ein ganz kleines bisschen übergriffig an und ich kann das halt schlecht einsortieren, aber ich weiß, dass es ja ein Film ist, der das ja als Element benutzt im Film, um irgendetwas zu erzählen. Und beides funktioniert aber nicht, also egal von welcher Perspektive ich das Haus betrachte, finde ich das nicht gut, um hier etwas zu erzählen oder zumindest eine Verbindung herzustellen. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst, aber es ist so überhaupt nicht mein Gefühl dazu. Also für mich fühlt sich das wirklich sehr, sehr nach diesem typischen Forumsgequatsche an, was es halt früher in den 90ern wirklich rauf und runter gegeben hat, halt wirklich Krempel. Und wofür das für mich in diesem Film gut ist, ist halt zu zeigen, wie sehr die Informationen da halt im Netz schon offen liegen und wie gut der Villain halt im Endeffekt damit umgehen kann und sich diese zunutze machen kann, quasi an diese Informationen rankommt, sie sich verschafft und dann für seine Zwecke einsetzt. Und der Film spielt halt sehr viel schon damit, gerade in diesen ersten Szenen Dinge hinzulegen, die später aufgegriffen werden, allem voran auch diese Diskette mit dem Virus, mit dem Wolfenstein 3D und der Escape-Taste und so weiter, was halt so einen Rahmen bildet in diesem Film, Und ich finde halt auch hier dieses Forumsgequatsche, zum einen zeigt halt der Film mir da ganz, ganz viel von Angelas Charakter, dass sie eben zwar eine charmante Persönlichkeit ist, die aber eigentlich persönlichen Kontakt, soweit sie kann, vermeidet, die halt wirklich alles, was sie kann, irgendwie ohne menschlichen Kontakt organisiert, wie ihre Flugtickets, wie aber auch diese FedEx-Geschichte, wie auch diese Pizza-Geschichte und so, also möglichst ohne Telefonate oder ohne Direktkontakt, alles irgendwie um Kontakte herum managen. Und so in dieser Hackergruppe kriege ich da halt auch ein Gefühl von, so die versteckt sich quasi da so ein bisschen in so einer Online-Gruppe drin, ist vom Charakter trotzdem so, dass sie eigentlich gerne menscheln möchte, eigentlich gerne Smalltalken möchte, und in dieser Gruppe kommt mir das erstmal vor wie wirklich ganz normaler Blödsinnstalk der 90er, wie das halt in diesen Foren war. Ich habe mich damals auch in dem einen oder anderen rumgetrieben und so eine Frage war da jetzt, glaube ich, einfach nichts irgendwie Besonderes. Und der Film nimmt sich das halt für den Willen, der halt eben auch aus dieser Hacker-Szene stammt, und der macht sich das dann eben nutzbar, um sich an sie ranzuarbeiten, was für mich erstmal für so ein Thriller eine ganz natürliche Dynamik eigentlich ist. Und ich finde den Film da gar nicht mal so unclever, da so diese Krumen schon hinzuschmeißen und uns hinzulegen. Und natürlich, wenn du den jetzt heute mit deinem Filmwissen und mit den vielen, vielen, vielen Filmen, die du so auf dem Kerbholz hast, wenn du das so guckst, hast du da direkt eine Glocke, die da sagt, ah, hier, okay, da macht der Film noch was draus. Das war aber in den 90ern, wenn man den da frisch geguckt hat, nicht so. Da, also ich habe das damals ganz bestimmt überhaupt gar nicht gecheckt, wenn diese Szene kam, dass der Film da was draus macht. Das sind so Sachen, die weiß ich heute mit den mehreren tausend Filmen, die ich irgendwie konsumiert habe. Klare Sache. Aber ich finde, der Film macht das trotzdem gar nicht blöd. So.
Also das sehe ich eben halt tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich finde, der Film ist da sehr ungelenk, und wenn man überlegt, wie alt diese Figuren in dem Film eigentlich sein sollen, die sind ja alle was an der 30, der Typ ist ja Ende 30, sie ist auch Anfang, Mitte 30, und für so einen Computerspezialisten, die sich zu Hause einigelt und keinen Kontakt will, da hätte mir tatsächlich einfach diese geleckte Wohnung, in der sie sich ja eigentlich befindet, weil alles andere in der Wohnung, außer was jetzt so Computer ist, das sieht halt einfach wirklich super sauber und geleckt aus. Die Wohnung oder allgemein das Haus, in dem sie lebt hat, das fühle ich halt einfach null. Also mir fehlt da irgendwie ganz viel an der Hand, dass ich diesen Charakter wirklich echt greifen kann, dass ich in so einer Welt da bin. Deswegen, ja.
Spannend. Ich finde, sie ist auch eine der Stärken des Films, und das ist nicht nur, weil ich Sandra Bullock gerne sehe und ihr Schauspiel gerne sehe, sondern weil ich hier dieses Gefühl habe von, ich sehe endlich mal einen Film, gerade auch aus dieser Zeit, wo der Charakter für mich gefühlt keine Superheldin ist, sondern im Endeffekt eine von uns, eine, die auch Fehler macht, eine, die auch Dinge einfach nicht weiß, nicht versteht oder so an ganz natürlichen Problemen auch mal irgendwie kurz scheitert oder stehen bleibt. Und das macht sie für mich irgendwie greifbar und fühlbar und hebt sich eben ab von diesen Macho-Superhelden, diesen so wie manche Tom Cruise-Geschichten, so so diese, die alles hinkriegen, die alles können, die alles schaffen, alles durchblicken, alles direkt durchschauen. Das ist bei ihr nicht so. Sie ist überhaupt keine Superheldin, und selbst in so einer Gefahrensituation wie bei der Attacke auf sie auf dem Boot, braucht sie erstmal, um die Situation zu verarbeiten, um die Situation zu greifen, um auch erstmal irgendwie dann einen Ausweg da drin zu finden. Sie war dann so schlau, dieses Magazin da rauszupflücken. Aber du hast richtig gesehen, und da fand ich die Situation auch super geschauspielert, wie es in ihr arbeitet, was für eine Situation das jetzt gerade ist und was hier überhaupt gerade passiert. Also ich mag sie als Charakter sehr, auch wenn ich verstehen kann, wenn bei dir dieser Griff vielleicht nicht so da ist. Aber sie löst sich da eben auch von einigen Klischees, und zeigt eben nicht so eine klassische Hackerbude, wo überall Pizzakartons sich stapeln und Dinge nicht gespült sind und vielleicht noch Comics in der Ecke rumliegen, was ich ja sehr charmant finde, weil sie einfach eine andere Art Person ist und eine organisiertere Art Person und trotzdem eine sehr geradlinige Person, die aber trotzdem ihr Leben gerne im Computer und vor diesem Bildschirm verbringt und das viel lieber als vor der Tür mal mit den Nachbarn zu quatschen. Das ist anders, als andere Filme das tun, ja, aber ich kann nicht sagen, dass ich das nicht mag. Ich finde das hier sehr gut. Ich finde sie sehr aus dem Volk gegriffen. Und das finde ich cool.
Okay.
Ja.
Ich fühle das halt überhaupt gar nicht.
Okay. Spannend. Ja, das lasse ich mal wirken.
Ich finde ja auch zum Beispiel diese Szene am Strand zum Beispiel, die finde ich auch total aufgesetzt. Und ich finde den Typen, also jetzt muss man wirklich sagen, also beim Casting habe ich eigentlich so die meisten Schwierigkeiten. Mit einem anderen Cast hätte das ganz anders gewirkt, aber dadurch, dass der Devlin halt schon von Anfang an so schmierig ist, dass du weißt, dass da irgendwas passiert und sie, die eigentlich mit keinem Kontakt haben will, ist dann da draußen am Strand mit Bedienung und allem drum und dran, wo viele Menschen rumrennen. Also ich kriege dieses Bild nicht zusammen von dieser Person. Mhm. Sandra Bullock schafft zwar trotzdem, wie gesagt, dass sie dranbleibe und sie ist halt wunderbar charmant, aber manchmal habe ich echt, ich weiß nicht, wo will die hin mit der Rolle oder wo will der Regisseur mit der Rolle? Das kann ich leider nicht greifen.
Spannend. Den Devlin finde ich auf jeden Fall auch äußerst geleckt, aber das passt zu dieser Art 90er Jahre Abziehbild Gegenspieler verdammt gut. Das kann man mögen, das kann man hassen. Ich finde es in dem Film sehr funktional. Er ist bestimmt nicht mein Lieblingsgegenspieler der Filmgeschichte. Ganz, ganz bestimmt nicht. Aber ich finde dieses schmierig geleckte, er macht sich direkt hassenswert. Von Szene 1 an möchte ich den gerne ohrfeigen. Und das ist eigentlich was Gutes für den Film. Denn also ich kann den Schurken hier einfach von Herzen richtig blöde finden.
Aber so ein Blinder mit Krückstock oder sie in dem Fall, die ja dann sehr vorsichtig ist und ja wenig Kontakt hat und den auch scheut, lässt sich dann drauf ein. Und deswegen meinte ich eben halt auch, braucht es eben halt dieser Hinarbeit sozusagen, dass er auf den Typ Macho steht. Und das will in meiner Welt irgendwie alles nicht so zusammenpassen. Deswegen muss er auch so als Macho auftreten, damit das alles passt. Und das meine ich, das wirkt irgendwie so richtig gestaged und so ganz, das haben wir da drauf geschrieben und ihr spielt das jetzt bitte. Und so fühlt sich das irgendwie an.
Kann ich nicht unterschreiben. Menschen sind sehr unterschiedlich und also in meiner Wahrnehmung ist das einfach eine Art von Person, die es 1:1 so draußen geben kann. Oder zumindest ja, geben konnte damals. Heutzutage ist das nochmal ein bisschen was anderes. Einfach durch noch mehr Informationen und so weiter. Ne? Also, aber ich finde sie da sehr spürbar. Gerade weil es ihr erster Urlaub ist seit so langer Zeit und sie sitzt da trotzdem mit ihrem Rechner da so am Strand und jetzt auch nicht mitten in einer Menschentraube oder so. Er ist ja auch der dann dazukommt, aber sie ist da trotzdem, ich finde, in dieser Szene auch wieder erstmal relativ isoliert und ich sehe ihre Schutzmauer drumherum. Ich glaube, das kann man so oder so empfinden und vielleicht ist das auch so eine Frage, wo man selber herkommt und einfach, wie man das selber so für sich erlebt. Aber da kann ich schon mal verstehen, wenn dieser sehr wichtige Faktor für dich nicht funktioniert, dass du dann Probleme bekommst. Du hast jetzt hier die beiden Hauptfiguren genannt. Hast du noch mehr Probleme, was den Cast angeht oder sind es vor allem die beiden?
Das sind die beiden tatsächlich. Bei dem Rest gehe ich tatsächlich mit. Ich mag auch die eigentliche Ruth Marx oder wie auch immer, also wer die auch immer ist. Die mag ich tatsächlich super gecastet. Da nehme ich das auch ab. Die hatte mich ein bisschen was auch an Nana Visitor erinnert. Und ich mochte auch die ihre Art. Da merkst du halt so, da ist ein ganz anderer Ehrgeiz halt da. Während ich das Gefühl bei Sandra Bullock, die lässt sich dann auch ein bisschen mehr treiben. Möchte die Gelegenheit allerdings nutzen, jemand, den wir auch persönlich kennen, hat das Zitat des Films in der Letterboxd-Review verewigt. Und ich muss das nochmal outcallen, aber wir sitzen hier am wirklich perfektesten Strand in der Welt und das Einzige, worüber wir nachdenken, ist, wie komme ich an mein Modem ran oder wie kann ich mein Modem anschließen?
Ja.
Da ist so ein bisschen so der Zeitgeist so ein kleines bisschen in diesem Ding halt wirklich richtig verankert, deswegen meinte ich so ein bisschen angestaubt. Ich kann dem Film das alles nicht übel nehmen, wirklich oder überhaupt nicht. Das hat mich dann auch wirklich sehr amüsiert, dachte mir so, okay, das ist diese Art von Film und da bin ich dem Film jetzt nicht so richtig richtig böse oder sauer, will ich damit sagen. Also ich fühlte mich schon unterhalten. Ja, der Rest gehört ins Fazit.
Wie hat dir die Darstellung des Internets gefallen?
Meinst du, dass du entweder irgendwelche Pizzaseiten siehst oder Castle Wolfenstein oder dieses, was war das hier, Bach-Startseite?
Ja, zum Beispiel Mozarts Geist, genau richtig.
Das fand ich alles total quatschig. Ich dachte so, habt das da drin, damit ihr ein bisschen was buntes Internet zeigen könnt. Vielmehr ist es aber ja eigentlich, dass du Datenbanken hast, dass du Codes hast. Das ist eigentlich das, hat der Film auch tatsächlich, und das, ich finde, darum geht es ja, es geht ja um Identitätsdiebstahl, und da brauchst du sowas halt auch. Das muss ein bisschen kälter sein, ein bisschen analytischer und nicht so bunt. Ich hatte das Gefühl, auch da wieder beworfen zu werden, so nach dem, guck mal da, Internet, guck mal, da kann man bunte Bilder haben, guck mal, da gibt es Wolfenstein, guck mal, da kann man eine Pizza bestellen. Und eigentlich geht es hier um was ganz was anderes, zeigt aber auf der anderen Seite, wie breit aufgestellt sozusagen 1995 dieses Internet schon war. Wir überlegen ja, damals kam ja Windows 95 raus, und mit dem AOL-Modem ging da ab die Lotsi, da konntest du auf Internetseiten gehen. Also das war schon, für den Normalbürger war das schon eine aufregende Zeit, aber die gab es eben halt auch nur im 1-2 Jahre, und dann wurde das alles noch viel schneller, und das merkt man eben halt da an der Stelle ganz besonders, dass der Film da gut in die Jahre gekommen ist. Aber ein schönes Zeitdokument.
Ja, und ich finde auch, wenn der Film da ein bisschen outdated ist in der Art, wie er diese Dinge zeigt, also so diese verschiedenen Internetseiten und so weiter, finde ich trotzdem, dass das gezeigte Netz zwar hier relativ simpel aussieht, aber sehr stark an heutige Möglichkeiten erinnert und auch an die heutigen Dinge, die so mit dem Internet passieren. Und ich finde ganz generell die Themen des Films, sei es jetzt in diesen Internet-Momenten, aber auch so ein bisschen in den Angela Bennett-Momenten, der schmeißt halt wirklich mit vielen interessanten Themen um sich rum, wie Sichtbarkeit im Netz und Überwachung, Kommunikation über das Netz generell und den Austausch, Isolation und Einsamkeit, ne, alles solche Dinge, die uns hier um die Ohren gehauen werden und die mich dann durchaus während des Films auch beschäftigen auf die ein oder andere Art und Weise. Denn alleine so ihr Schicksal, so dieses, warte mal, das ist auch noch ein Zitat dieses Films, wie wird das gesagt? Sie kennen keinen einzigen Menschen in der Stadt, in der sie seit 4 Jahren leben. Das ist erstmal so ein Gefühl hier. Oder das ist auch so ein Thema, was einem hier hingelegt wird, was mich schon sehr mitnimmt und was ich sehr zeitlos finde, denn das gucke ich mir heute an und denke mir, oh ja, das ist jetzt auch gerade was im Social Media Zeitalter und wo jeder mit seinem Handy vor der Nase irgendwie durch die Gegend rennt und so eigentlich brandaktueller denn je ist. Und dieser Film zeigt schon ganz viel davon in irgendeiner Vorstufe, in irgendeiner anderen Vorvariante. Aber eigentlich zeigt er schon exakt den Weg, wo sowas hinführen und hingehen kann und passieren kann, auf. Und das halt in so einem teilweise auch käsigen und auch ein bisschen standardmäßigen Thriller, was mich dann doch sehr begeistert, weil diese Themen stecken dann drin und fühlen sich dann für mich, obwohl sie nicht zeitlos gezeigt sind, trotzdem an manchen Stellen zeitlos an. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber ich sehe tatsächlich nicht so diese Bedrohung so richtig gut dargestellt. Mhm. Ich weiß, was sie da machen wollen, ich weiß, was sie da vorhaben, aber ich spüre das halt einfach nicht. Das sind in diesem Film sind das Behauptungen für mich. Mhm. Ich sehe das wirklich gar nicht so als erlebbare Gefahr, außer dann wirklich, wo es um die Wurst geht, wo man halt wirklich sieht, wie dieser Identitätsdiebstahl eigentlich vonstatten geht, was das eigentlich auch auslöst. Das ist auch tatsächlich auch der spannende Teil des Films, wenn es dann losgeht, sie verliert ihre Identität.
Ja.
Trotz alledem muss das Drehbuch ein Ding reinwerfen, wo ich wirklich so die Hand vor den Kopf geschlagen habe. Wirklich, unterschreibt sie jetzt wirklich gerade falsche Ausweispapiere? In welcher Situation passiert genau das? Ganz besonders, wenn du weißt, wie Amerikaner einfach drauf sind. Das habe ich nicht verstanden.
Ja, ich glaube,
das ist ja ein Teil des Problems.
Ich glaube, also da guckst du aber auch wieder
das Problem, was sie dann hat.
Ich glaube, da guckst du auch wieder mit heutigem Blick und mit heutigem Informationsstand drauf. Ich glaube, auch in den 90ern hatte man da einen ganz anderen Blick auf diese Dinge. Ich kann da schon spüren, also ich spüre vor allem die Bedrohung erstmal für sie. Dieses plötzlich funktioniert gar nichts mehr, meine Identität ist futsch, meine Karten sind futsch, ich komme nicht mehr nach Hause, ich habe keine Kohle mehr, komme auch nicht an Kohle und bin einfach irgendwie komplett gestrandet. So, und dass sie das als letzten Anker nimmt, und da meine ich wieder dieses, die fühlt sich für mich da nicht wie eine hyperintelligente Megafrau, die irgendwie alles kann, alles weiß und alles sofort durchblickt an, sondern sie nimmt da einen Strohhalm, weil sie in Panik ist, weil sie wirklich nicht weiter weiß, weil sie irgendwie zurückkommen will nach Hause und erstmal auch noch gar nicht richtig durchblickt, was passiert hier denn eigentlich überhaupt. Und ich finde das, ich finde das ehrlich gesagt im Kontext dieses Films richtig cool, dass sie erstmal da durchgeworfen wird und ratlos ist und eben auch mal Scheiße baut. Denn das ist eine riesengroße Scheiße, die sie da baut. Keine Frage. Aber es ist für mich keine riesengroße Scheiße, die total weg von der Realität ist, wenn man in so einer Situation steckt.
Ja, also das Problem ist, der Film steht sich dahingehend für mich im Weg, mir einfach zu zeigen, dass jetzt ihr Leben, so wie sie es vorher hatte, nicht mehr funktioniert. Will heißen, sie ist im Urlaub, das ist sowieso nicht ihre Alltagssituation, jetzt muss sie wieder zurückkommen. Und das wiederum, dieses im Hotel mal ganz kurz nachfragen, das geht nicht, oder auf Arbeit ist sie gestorben, dieser kurze Part, der geht ja nicht länger als 1-2 Minuten. Ich kriege das aber in der Zeit tatsächlich nicht zu spüren. Ich spüre sie nicht, ihre Angst und sowas, das sehe ich nicht. Die ist schon in so einem Lösungsmodus, ist sie ja auch schon drin, ne? Und dann lässt sie sich hinreißen, das halt zu tun. Und da hätte ich ganz gerne einfach das ein bisschen besser rausgearbeitet, damit ich diesen Schritt dahin, okay, ich gebe jetzt eine falsche Identität an, damit ich zurückkommen kann. Und wenn man in den 90ern zum Beispiel Freunde hatte, die früher in die Vereinigten Staaten wollen oder allgemein, wenn du raus bist und wieder rein willst, wie aufwendig das eigentlich ist, wie dieser Check da drüben eigentlich war. Und die haben einen der besten inländischen Geheimdienste, die auch an diesen Airports auch mit sind. Wenn du da Identitätsdiebstahl betreibst oder dich mit einer falschen Identität reinbringst, ja, dann hat das halt auch harte Konsequenzen, weißt du, wie ich meine? Aber das Ganze ist ja auch eine Falle, weil ihr wird es ja richtig unter die Nase gehalten. Da kommt halt die Frau an und legt ihr alles schon hin. Und das ist auch so ein Ding, hätte man da nicht vielleicht auch eventuell diese Lunte riechen können? Also da, also wirklich, das ist so eine Sollbruchstelle an dem Film, wo du sagst, aber ich muss die nehmen. Ich weiß, was der Film macht. Jo, nehmen wir jetzt, damit wir weiterkommen im Film. Von daher, alles cool. Also ist mir halt auch wirklich, ja.
Sie brauchte halt noch eine ganze Weile, um hinter diese Dinge zu kommen und kriegt da so Puzzleteil hier und Brotkrumen da. Und also ich nehme ihr da auch wieder an der Stelle, und ich glaube, da unterscheiden wir uns dann einfach, ich nehme ihr da diesen Charakter ab, dass sie es einfach da noch nicht durchblickt. Wo ich dann als Zuschauer schon ein, zwei Schritte weiter bin, aber sie selber in einer Situation steckt, wo sie es einfach noch nicht checkt. Wo sie noch nicht dahinter gekommen ist, wie groß die Scheiße wirklich ist, in der sie da so schwimmt. Aber ich kauf's ab, du kaufst es nicht ab. Da müssen wir mit leben, wie es ist. Ich finde auf jeden Fall, dieser Part ist ein ganz großer Spannungspart. Ja, und da wird auch mit Tempo sehr gut gearbeitet und da auch wieder mit teilweise wirklich schnell ablaufenden Szenen, schnell ablaufenden Sequenzen und auch sehr treibenden Musikstücken wird man da so durchgezerrt. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Generell hatte ich nicht das Gefühl, ich glaube, das kann ich jetzt direkt für den ganzen Film ausweiten, dass der irgendwo große Längen aufweist oder große Tiefpunkte aufweist, was Spannung angeht. Wie siehst du da drauf?
Nö, das Pacing ist schon tatsächlich stabil und konstant. Also du willst trotzdem wissen, wie diese Szene ausgeht. Also das ist auch schon so konzipiert. Das mag ich sehr. Was ich überhaupt nicht mag und überhaupt nicht verstanden habe, ist, wir haben ja diesen tollen Anfangsszene und dann diesen Übergang in diese Helikopter-Szene auf das Haus.
Ja.
Und es gibt auch noch ein paar andere schöne Übergänge. Aber ist dir aufgefallen, dass dieser Film sehr oft mit Schwarzblenden arbeitet und dann wieder auf, also wenn die letzte Einstellung mit Sandra Bullock war, schwarz blenden und dann wieder aufblenden und sie ist schon wieder da. Dass der Film das sehr häufig macht und das wirkt sehr häufig, sehr unbeholfen. Früher hat man immer so schön gesagt, ist der Cutter am Ende, benutzt er eine Blende? ich finde das tatsächlich sehr, sehr billig. Ich nehme das als billig wahr, denn der Film hat vorher gezeigt, dass er Übergänge kann. Also der Regisseur, der vor allem auch als Produzent, das muss man auch sagen, der Erwin Winkler ist ja eigentlich große Produzent. Mhm. Ja, Rocky, Goodfellas und noch andere große Filme. Aber hier als Regisseur, da habe ich so das Gefühl, da hatte man einen coolen Einfall und dann macht der Dienst nach Vorschrift. Und das hat mich ein paar Mal doch ganz schön geärgert, muss ich sagen. Das habe ich nicht gekauft. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ist mir tatsächlich genau gar nicht aufgefallen. Also dementsprechend hat es mich auch genau gar nicht gestört. Ich habe mich durch den Film wirklich durchgetrieben gefühlt und das jetzt bestimmt alle, keine Ahnung, 10 Mal, die ich den gesehen habe. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Ich werde das mal im Hinterkopf behalten für das nächste Mal, wenn ich den Film gucke. Aber da hatte ich keine Störungen mit drin oder so. Meistens habe ich eher so einen, und inzwischen dadurch auch, dass ich den Film mehrfach gesehen habe, so einen, ich freue mich dann oft schon auf die nächste oder übernächste Sequenz, wo dann wieder so ein schöner Stimmungsshot da reinkommt, in den ich mich dann reinlegen und reinfallen lassen kann. Ja, da ist mir nichts an Stockungen, an Schwarzblenden, an schlechten Blenden oder handwerklich eher hakeligen Dingen aufgefallen. Nee. Mhm.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, als der FBI-Agent auftaucht,
oh, ja.
wie war da dein Gefühl, wie war da deine Wahrnehmung, als der da aufgetaucht ist?
Meinst du jetzt, was seine Person angeht oder generell, was den Storyverlauf angeht?
Den Storyverlauf, hast du sozusagen schon gemerkt, dass das eventuell ein Mitspieler der Villains sein könnte?
Nein, nicht direkt. Tatsächlich dachte ich, vielleicht passiert da was. Natürlich komme ich dem recht schnell auf die Spur und das auch schneller, als sie ihm auf die Spur kommt, so vom Gefühl her, vom Gesprächsverlauf her und auch wie der Film mir das so zeigt. Aber zumindest im ersten Moment bin ich dem damals völlig aufs Glatteis gegangen, weil ich da auch so ein bisschen in diese Figur, der strahlt halt schon so eine Sicherheit aus, der Mann. Der Schauspieler ist da sehr gut gewählt, finde ich, der strahlt auch eine Kompetenz aus und durch die Art, wie er da spricht und sowas. Ich habe ihm das erstmal völlig abgekauft, aber ich war damals, als ich solche Filme geguckt habe, in jungem Alter auch total anfällig für sowas. Ich bin da vielen Bösewichten, die nicht ganz offen und direkt böse waren, völlig auf den Leim gegangen. So auch quasi diesem hier. Aber ich finde das schön, wie die Szene dann aufgelöst wird und wie sie auch reagiert und dann auch agiert und eingreift und die Szene dann so selber in die Hand nimmt. Das gefällt mir gut, was den Verlauf angeht. Mhm. Wieso? Worauf magst du hinaus? Was ging da in dir vor?
Wenn man den Film Marathonmann irgendwann mal gesehen hat, dann ist absolut klar, was da jetzt gleich passieren wird. Mhm. Und ich habe mich, also ich muss dazu sagen, das ist ja nicht das einzige Filmzitat, was sich in diesem Film befindet. Da sind sehr viele schöne kleine Filmzitate drin, aber das war wirklich so eins, ich dachte so, jo, das ist der Marathonmann, alles klar, das habe ich verstanden. Da gibt es eine ähnliche Szene, die auch sehr befreiend wirkt, weil da kommt endlich mal jemand, der dir da raushilft und der ist natürlich halt auch ein Böser. Und das habe ich natürlich dann halt 3 Mal gegen den Wind gerochen, habe den Typen gesehen, wo es alles klar, der hat auch Dreck am Stecken. Mhm. Habe ich mir auch so in den Notizen reingeschrieben und es tatsächlich wird auch sehr schnell aufgelöst. Also nicht mal 2 Minuten später weißt du das halt auch. Marathonmann wird ja viel länger damit noch gespielt. Da wird dann unser Protagonist natürlich viel länger im Unwissen gelassen. Aber hier fand ich das tatsächlich einen schönen kleinen Knicks. Und ich fand auch diese kleine Anspielung an Psycho fand ich sehr schön. Die im letzten Viertel des Films ist, wo sie mit dem Auto dann davonfährt, die fand ich echt toll. Mit dem Polizisten, der dann anklopft bei ihr.
Ja. Ja, stimmt. Hast du recht. Marathonmann muss ich jetzt mal ganz kurz reinwerfen. Habe ich natürlich immer noch nicht in Gänze gesehen und warte auf den Tag, wenn wir das hier in unsere Verschwörungsfilme-Reihe mit reinnehmen. Dann werde ich mir den mal komplett reinzimmern.
Das wird sowas von passieren, das sage ich dir.
Ja, das wird irgendwann passieren. Deshalb, also vorher wird er auch noch nicht im Player landen, sondern erst dann, wenn der hier im Podcast kommt, dann werde ich mir den mal komplett geben. Ich habe mal irgendwann ein paar Minuten reingeguckt, aber ich kenne ihn noch nicht komplett. Von daher hätte ich diese Verbindung gar nicht ziehen können. Damals nicht wie heute nicht, weil ich einfach nie so weit in diesen Film reingedrungen bin. Und damals kannte ich den noch überhaupt gar nicht. Also der war nicht auf meiner TV-Agenda, der ist irgendwie in dieser Zeit komplett an mir vorbeigegangen. Spannend. Nee, dem bin ich auf den Leim gegangen. Und ich fand, wie gesagt, den Schauspieler auch sehr cool. Wollte ich übrigens auch noch unterstreichen, die Ruth Marx, die Fake Angela Bennett, die mag ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Die hat ja gar keinen so großen Auftritt hier, die hat gar keinen so einen großen Raum. Aber ich finde, sie nimmt diesen kleinen Raum, den sie hat, nimmt sie direkt voll und ganz ein und füllt den aus. Toll. Charaktergesicht. Und die macht auch ganz viel mit ihrem Gesicht, das mag ich. Auch in dieser Szene, wo sie dann unten von der Feuerwehr noch aufgehalten wird und so. Allein was da mit ihrer Mimik passiert, finde ich ganz großartig.
Ja. Das mochte ich auch sehr. Sie ist, finde ich, Da, was dieses Villain-Team, dieses Prätorianer-Team angeht, finde ich, ist die große Stärke. Mhm. Ich finde auch die Namensgebung interessant. Man hat natürlich einen klassischen Trojaner und die Hecke-Gruppe sind natürlich die Prätorianer. Mhm. Ich dachte mir so, okay, die griechische und die römische Mythologie kann man mal schnell mal verhauen, das kannst du schon mal bringen. Am Ende haben die Römer eh bloß geklaut. Aber die Prätorianer sind ja die Leibgarde vom Cäsar und deswegen. Die beschützen ja am Ende ja auch jemanden, da steht jemand hin. Also ich verstehe natürlich, warum die sich so nennen. Ja, also da gehe ich schon mit, aber ganz grundsätzlich ist das auch nur wirklich nett. Also auch nicht so richtig 100% zu Ende gedacht, aber nett. Hat mir gefallen.
Ja, und ich will den Film auch ganz bestimmt nicht als perfekten Film darstellen. Was diese ganze Thriller-Handlung angeht, die Drehungen und Wendungen angeht, da ergeben sich für mich auch viele Fragezeichen. So der Politiker am Anfang ist so ein Fragezeichen, aber es gibt auch Richtung Ende hin noch viele Fragezeichen mehr. Und der Film ist ganz bestimmt nicht so clever wie zum Beispiel so ein The Game oder sowas. Aber es ist halt die Sorte von nett gemeinter, etwas gehirnschonender, bekömmlicher, eben Samstagsabends- oder Sonntagsunterhaltung, ja, genau. In die ich mich halt ganz wohlfühlmäßig reinlegen kann, wo ich dann den Kopf auch ausschalte und denke, ich muss dem Film auch nicht jeden Quatsch abkaufen, das ist mir auch egal, Hauptsache er macht Spaß und das tut er dann wieder. Und er macht auch sehr viel Spaß Richtung Ende hin, weil er dann so ein bisschen das Action-Tempo hochdreht. Und auch das ein oder andere Setpiece nochmal auspackt. Ich musste bei dieser Jahrmarkt-Szene ganz unglaublich an Hannibal denken. Ging dir das auch so?
Ich musste an die Lede von Shanghai kurz denken, wegen diesem Spiegel. Und Hannibal, jetzt wo du sagst, ja, macht Sinn, aber es ist halt wirklich sehr lange her, dass ich Hannibal gesehen habe. Jetzt wo du sagst, das macht natürlich hochgradig Sinn. Mhm. Aber so mit Spiegeln und Rummel und Jahrmarkt, das hatten wir ja sogar schon bei Dirty Harry 4, hatten wir das auch zum Beispiel gehabt. Also das ist ja so ein beliebtes Thema. Da bin ich jetzt nicht so ins Detail gegangen. Aber was ich dort gemerkt habe, ist, dass ich schnell den Überblick verloren habe und vor allen Dingen dieses Verwirrspiel da draußen, das habe ich nicht verstanden. Also ich habe verstanden, was sie da vorhaben, aber ich habe es nicht geglaubt durch die Art und Weise der Inszenierung. Ist wirklich so ein, da war irgendwie ein Disconnect mit der Szene. Das war so ein, was ist denn das jetzt hier eigentlich für ein Hoax? Also das hat mich da nicht so abgeholt. Mhm. Aber nett gemacht ist es ja trotzdem, die Szene.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Das ist von den Schnitten her und auch teilweise die Kamera, ist ja auch ein bisschen wild unterwegs. Ne? Das ist da wurde im Schneiderraum auch, glaube ich, einiges dann nochmal getüftelt, damit das irgendwie so aussieht, wie es jetzt aussieht, dass das auch irgendwie ansatzweise funktioniert, aber eben an manchen Stellen auch ein bisschen daneben laufen kann. Gibt es denn andere Action-Pieces in diesem Film, die dir besonders gut gefallen haben? Oder sagen wir, weiten wir das mal aus auf Spannungsmomente und oder Action-Momente?
Also ich mochte tatsächlich die Feueralarm-Szene, die mochte ich schon sehr. Die ist gut gestaged, die ist gut aufgebaut. Ich stelle das nicht in Frage, wie sie es schafft, in der Firma ganz schnell mal ans Feueralarmsystem zu kommen. Also da scheint ja sozusagen gar keine Sicherheitsvorkehrung stattzufinden. Mhm. Ich nehme es also hin. Nichtsdestotrotz hat es aber ganz gut funktioniert. Ich mochte auch das Zusammenspiel dieser beiden Frauen. Das fand ich wirklich richtig gut. Und in einem Paralleluniversum hätte ich die beiden ganz gerne in so einem Film zusammen gesehen, wie sie zusammen so als Double-Team irgendwie arbeiten und irgendwelche krassen Fälle lösen, weil die hatten irgendwie so eine coole Chemie miteinander. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Den Bechdel-Test besteht der Film auf jeden Fall, weil die beiden haben ein Telefonat und unterhalten sich nicht über Männer. Also die Szene würde ich auf jeden Fall sagen.
Ich glaube, das ist auch eine meiner liebsten Sequenzen in dem Film. Die finde ich ganz großartig. So, ich mag auch tatsächlich die Momente auf der Yacht, obwohl die auch hier und da ein bisschen was Ungelenkes haben, aber sowas charmant Ungelenkes. Aber ich mag da dieses Abgeschottete und dieses, man weiß noch nicht so richtig, wo das hinführt und auch wie sie dann da gegen den Felsen kracht. Also so diese ganzen Momente finde ich schon ganz cool. Aber also diese Feueralarm-Szene ist schon, was Spannung angeht, die stärkste in dem Film. Und ich finde, danach kommt eine der Schwächeren, wo es auf diese Convention geht, wo ich genau sehe, was der Film da tun möchte. Aber die hakt wirklich ein bisschen und die fühlt sich auch nicht ganz stimmig an da in diesem Kontext. bist und in dieser Umgebung und mit den ganzen Menschen drumherum und so, das ist alles irgendwie so, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Du. Deshalb ist eigentlich da die Feueralarmszene vorher die weit stärkere.
Ja, die Convention-Szene, da merkt man auch wirklich an, dass die das in ein paar Stunden abgedreht haben, ja, bei einer echten Convention.
Ja.
Und dann reingeschnippelt sozusagen, dann die Randsprünge, die sie dann außerhalb der Convention machen können, da funktioniert ganz vieles auch nicht. Das fühlte sich eher wie Wimmelbild an, das war sehr off, das hat leider nicht funktioniert.
Ja, auch was das Licht dann angeht und so, also die fällt einfach generell qualitativ ein bisschen runter und eigentlich eine schöne Idee, dass die das auf einer echten Convention gemacht haben. So, die Idee mag ich erstmal grundsätzlich, aber es passt halt irgendwie nicht ganz rein. Und auch dann diese Verfolgungsjagd dann durch diese Hallen direkt dahinter ist halt so ein bisschen seelenlos leider. Ne? Das das ist nicht die Stärke des Films. Das ganze Finale, weshalb mir auch immer wieder passiert, dass ich das Finale, so dass alles, was nach dem Feueralarm kommt, ganz gerne mal wieder zu weiten Teilen vergesse. So, habe ich
auf jeden Fall. Das ist auch super antiklimaktisch, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Dass dann wie heißt sie denn, die Ruth Marx, da einfach mal so über den Haufen geschossen wird, das hat mir überhaupt nicht gefallen, das fand ich richtig doof, auch wenn es so im Versehen war, aber das ist blöd inszeniert und dann wird halt unser Jack Devlin eben halt auch ganz schnell mit diesem Feuerlöcher da auch aus dem Leben katapultiert und das fühlt sich alles an, wir müssen den Film jetzt schnell zu Ende bringen und
ja,
dann gibt es sogar noch so ein Happy End, was sich dieser Film nicht erarbeitet hat, was mich zu einer letzten Frage an dich nämlich bringt.
Schieß los.
Angela Bennett hat ja eine Mutter und die Mutter hat Alzheimer.
Ja.
Und kannst du mir sagen, warum diese Frau in diesem Film ist und welche Aufgabe diese Mutter in diesem Film hat? Wofür ist die da? Was macht das mit dem Film? Was macht das mit unserer Protagonistin? Kannst du es mir erklären?
Also erstmal ist sie für mich, irgendein Umfeld von Angela muss ja gezeigt werden und das Umfeld wird sehr eng gezeigt. Ne? Wir haben einmal die Arbeitskollegen, die sie nicht persönlich kennen, sondern im Endeffekt nur über Leitung, also entweder Internetleitung oder Telefonleitung. Dann haben wir diesen Psychiater, ist es ja, wie heißt der, Bob? Keine Ahnung. Den Psychiater, ne, der auch so eine gewisse Rolle in diesem Film spielt, den ich ganz cool finde, der so ein bisschen das Menschliche in ihrem Leben und auch so ein bisschen das Fühlbare in ihrem Leben zeigen soll. Aber den Part Familie, was es natürlich auch in irgendeiner Art und Weise geben muss, der wird dann halt auf diese Art und Weise abgedeckt. So, da spielt auch der Vater irgendwie noch so ein bisschen unterschwellige Rolle mit, der wird aber nur in ein, zwei Nebensätzen so ein bisschen erwähnt und kann so ein bisschen was zu ihrem Charakter beitragen. Aber diese Mutter ist für mich eigentlich wieder ein Werkzeug, ihre Isolation zu zeigen und auch ab und zu, Angela Bennett wirkt auf mich manchmal traurig. Angela Bennett wirkt auf mich manchmal verletzt. Und ich habe den Eindruck, der Film will mir diese Verletzung und die Traurigkeit auf diesem Wege spürbar machen, einfach weil diese Connection verloren gegangen ist und ihre Mutter irgendwie ein wichtiger Anker für sie war und vielleicht dahingehend auch irgendwie ein Grund da drin steckt, irgendwie sich zurückzuziehen oder sich quasi hinter einen Monitor zu verkrümeln und nicht raus in die Welt zu trauen, ne? Einfach so diese fehlende Verbindung zu einem ganz wichtigen Menschen, der dann wieder was mit unserer Hauptfigur macht. Für die Spannung des Films zudem ist die Mutter natürlich ein Druckmittel, an einer Stelle eingesetzt durch den Willen, einfach dass der Mutter auch eben irgendwie was passieren könnte. Das ist einfach nur mal so ein kleiner Spannungsabzweig, der für mich jetzt nicht viel für den Film tut, aber der so da ist und den ich auch für den Fluss des Films und fürs Pacing ganz okay finde, so. Einfach, dass immer irgendwie was passiert, aber da macht der Film jetzt kein großes Ding draus. Da ist Bob eigentlich der wichtigere Part. Aber es wäre halt echt komisch, wenn Angela Bennett halt eben überhaupt gar keine Verbindung zur Außenwelt hätte. Und so finde ich eigentlich diese drei Punkte mit den Kollegen so. Na, die Nachbarin noch irgendwie, die gar nicht richtig weiß, wie sie aussieht, gibt's da auch noch. Dann eben Bob und ihre Mutter. Das finde ich eigentlich schon ein ganz gutes Viereck, was da so um sie rumgespannt ist, was dann trotzdem alles nicht besonders nah ist. Eigentlich ist Bob da so das Nächste, Und dann die Kollegen was weiter weg und die Mutter irgendwie auch und dann ganz weit weg eben so die namenlosen Menschen drumherum. Finde ich sehr gekonnt, um eben diese Gesichtslosigkeit von Angela Bennett in ihrer Umgebung, in ihrem Haus zu zeigen. Ist für mich ein Werkzeug dafür und eben für ihren Gemütszustand.
Also das unterschreibe ich genauso, was ist. Es hat bloß halt nicht funktioniert bei mir. Also so gar nicht. Da gab es einen richtig krassen Disconnect. Ich hätte mir so einen ganz kleinen Moment gewünscht, so mit einer Handgeste, weil das Ding ist, wenn man sich mit dem Thema Alzheimer auch mal auseinandergesetzt hat. Ja, du kannst Personen vergessen, du kannst Namen vergessen. Wenn du aber jemanden 20, 30 Jahre lang begleitet hast, aufgezogen hast, dann ist trotzdem immer ein Gefühl da. Das ist ähnlich wie mit Bushaltestellen. Die wissen instinktiv ganz genau, die führen mich irgendwo hin. Oder den kenne ich. Das ist so ein Gefühlsding. Und der Film zeigt mir das nicht so wirklich. Und jetzt vielleicht so ein Punkt, warum manchmal so ein Disconnect entsteht, vielleicht warum du den auch besser magst. Ich weiß nämlich nicht, was die deutsche Synchro macht, aber im Englischen fühlt sich das sehr, sehr, sehr unterkühlt an. Und die Art und Weise, wie die miteinander sprechen, da weiß ich nicht, was in der Synchro da halt alles noch passiert. Vielleicht scheint da ja wirklich echt so ein bisschen so die Magic stattzufinden. Aber im Englischen, wenn du ihn siehst, du kannst dir mal in Englisch mal schauen, du kannst mir sagen, wie das für dich da gewirkt hat. Denn auch unser Dr. Alan Champion, der Liebhaber, Familienvater, wie auch immer, der dann jetzt da wieder auftaucht, diese Figur konnte ich überhaupt nicht greifen. Ist das jetzt ein Arschloch? Ist das jetzt ein lieber Kerl? Warum macht er das? Und all so eine Sachen. Erst zum Schluss gab es so ein paar Sympathiepunkte. Ich glaube, die beiden liegen dann irgendwie im Bett und umarmen sich einfach nur. Das ist die stärkste Szene des Films, weil da tatsächlich was übertragen wird, was bei mir angekommen ist. Und ansonsten begreife ich diese Chemie überhaupt gar nicht. Motivation oder sonst irgendwas. Und das ist, kann ich wirklich zurückführen, halt auch wirklich echt, das Drehbuch ist hier noch nicht zu Ende gedacht. Da fehlt es an echten Charakter. Die Charaktere sind nicht richtig ausformuliert, so will ich sagen. Und da fehlt mir eben halt was. Und das geht mir ja auch schon mit Angela Bennett, geht es mir ja auch genauso. Also irgendwie ist das nicht zu Ende gedacht. Ich spüre diese Figuren nicht. Und im Englischen merke ich ganz besonders eben halt, dass so ein Disconnect. Deswegen nehme ich halt wirklich bloß dieses Performen von Sandra Bullock war, aber nicht das echte Spielen und Fühlen dieser Figur oder Füllen mit Leben dieser Figur. Das spüre ich voll. Vieles ist für mich wirklich, wirkt da einfach nur behauptet.
Ja, nee, das ging mir anders. Ich habe das auch mit dem Freund und Psychologen, habe ich da halt auch direkt eine Verbindung. Bei dem wäre ich gar nicht auch nur ansatzweise auf die Idee gekommen, dass der irgendwie auch was Negatives in diesem Film sein könnte oder was Böses oder sonst wie was. Weil den habe ich direkt als was Gutes gefühlt und auch als was Nahes gefühlt und habe auch direkt eine Verbindung zwischen den beiden gefühlt, die sich dann eben noch weiter angenähert hat aneinander. Da konnte ich sehr viel mit anfangen und wie gesagt, ich kann da doch einfach mit der Hauptfigur in dem Sinne connecten und im Endeffekt vielleicht hat sie genau das bewirkt, was sie bewirken sollte. Sie soll ja auch eine sehr unnahbare Person zeigen und sie hat offensichtlich auch sehr unnahbar auf dich gewirkt. Nur, dass du es ja eben halt nicht abkaufst. Ne? Das ist schade, das hat der Film dann bei dir nicht geschafft, aber er hat es zumindest versucht an vielen Stellen.
Ja, genau. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wie fandest du denn das Ende?
Ja, mit dem ganzen Ende kann ich nicht so connecten. Also mich verliert der Film halt wirklich dann so rund um die Convention und da geht es dann ein bisschen bergab. Und so dass das Ende, ja, es ist so wie mit dem Anfang. Irgendwie braucht dich das jetzt so nicht. Ich sehe alles dazwischen lieber. So, zwischen dem Anfang und dem Ende. keine Ahnung, das ist die Klammer, die für mich nicht funktioniert. Alles dazwischen funktioniert weitestgehend so, bis auf hier und da und dort mal so ein paar Haken. Aber so dieser Anfang und dieses Ende ist so, ja, ich weiß auch nicht. Da hätte ich mir, glaube ich, dann vom Drehbuch noch mehr gewünscht, was das Ende angeht und weniger gewünscht im Sinne von einfach streichen, was den Anfang angeht. Ne? Ja. Wie hat dir das Ende gefallen?
Ach, überhaupt nicht. Totaler Quatsch. Also das ist wirklich echt unverdient und ich habe wirklich geschrieben, das Ende ist totaler Quatsch, was mich dann auch dazu gebracht hat, in meiner sehr kurzen und knappen Letterboxd-Review zu schreiben, dass es einfach nur Quatsch ist, dieser Film. Ich kann dem das trotzdem nicht richtig übernehmen. Das ist nicht dieser Art von Film, den man das wirklich übernehmen kann, weil der eigentlich auch wirklich nirgendwo richtig aneckt. Der ist in meiner Welt nicht so richtig zu Ende gedacht. Der ist viel behauptet, aber das Ende hat er sich ja auch null erarbeitet. Weißt du? Deswegen hatte ich auch gefragt, wie siehst du denn die Mutter, ne, in dem Film? Und ja, nee, das funktioniert nicht. Vielleicht um ein Thema zu setzen, Isolation, ja, versteht, dann hätte es auch einfach andere tolle Sachen geben können. Viele andere tolle Sachen. Ganz besonders vielleicht auch einfach mal über die Ausstattung reden, ja, die Farbabstimmung, sowas halt. Der Film wirkt tatsächlich ein bisschen was bunt. Da hätte man viel machen können. So diese Büro-Isolationsatmosphäre machen, alles grau. Das sind doch gängige Mittel. Das wird ja heute auch immer noch so gemacht, weil es funktioniert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das fehlt dem Film so ein bisschen. Mhm.
Ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich definitiv nachvollziehen. Keine Ahnung, bei mir kommt da kein Gefühlsproblem auf, weil ich das, glaube ich, einfach Sandra Bullock in dieser Rolle zu sehr so abnehme, zu sehr so abkaufe oder auch vielleicht einfach an Menschen denken muss, denen ich begegnet bin und da durch eigene Sichtweisen, eigene Erinnerungen da Dinge reininterpretiere, da Dinge reingucke. Ich kann es nicht genau sagen. Es kommt natürlich auch noch dazu, dass ich den Film so lange kenne. Aber da entsteht bei mir irgendwie kein Disconnect, da entsteht kein Problem in mir. So, ein Disconnect habe ich eigentlich vor allem nur in dieser Einstiegsszene und in dieser Ausstiegsszene, weil ich das, es ist so dran geflanscht beides, das ist irgendwie nicht, da gehe ich mit, da ist es einfach nicht durchdacht. So, und das habe ich halt in diesen ganzen Dingen dazwischen nicht. Da ist das für mich ein sehr geradliniger Thriller mit Figuren, denen ich das entweder abkaufe oder die halt cheesy und abziehbildhaft genug sind, wie jetzt unser Villain, was ich einfach in manchen Filmen gerne mag. Ich sehe manchmal gerne so Schablonen, wie das auch in Slashern oder in irgendwelchen High-Filmen oder sowas ist. So ist das auch in den 90er-Jahre-Thrillern. So ein bisschen Schablone muss da sein. Deshalb mag ich den da eigentlich auch ganz gerne und finde halt auch ganz gut, wenn der irgendwann dann das filmische Zeitliche segnet. Obwohl ich mir da eindeutig eine spektakulärere Szene gewünscht hätte. Aber dennoch. Bevor wir uns im Kreise drehen, mein Fragenzettel ist durch. Ich würde dich, falls du nichts mehr hast oder keine eigene Frage mehr auf dem Zettel ist, in Richtung Fazit bitten.
Das machen wir auch so. Mein Zettel ist ebenfalls durch und das können wir gerne so tun. Und würde vielleicht einfach damit beginnen, dass ich erstmal sage, cool, danke Udo, dass du diesen Film mit angebracht hast. Ich hätte ihn sicherlich irgendwann auf jeden Fall geschaut, weil ich wollte ihn ja auch immer schauen. Und das wäre so ein Film, der läuft ja gerade irgendwie, der ist in der Dreisat-Mediathek, ist der zum Beispiel gerade drin. Mhm. Und da ich ab und zu mal so ein bisschen in den Mediatheken rumschnarche, was ist denn da so Cooles drin, ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich mit dem Film irgendwann einfach mal abends angemacht hätte. Gar nicht so unwahrscheinlich. Jetzt habe ich ihn gesehen, um halt einfach drüber sprechen zu können und kann wirklich sagen, der Film ist schon ein bisschen was für mich auf jeden Fall. Etwas leblos, ein bisschen hohl, ein bisschen angestaubt und trotz alledem hat das Herz am rechten Fleck, finde ich. Er macht auch vieles richtig. Es ist halt ein Unterhaltungsfilm, aber es fehlt mir bei den Themen, die der Film aufmacht, ein bisschen mehr. Mir fehlt ein bisschen mehr Dramaturgie, ein bisschen mehr Schärfe in der Inszenierung, auch gerade wenn es um Farben geht, ich hatte es schon gesagt, halt. Klar, die Themen auch für besser rausarbeiten. Da werden dann die Figuren dann so reingeworfen, die Mutter passt nicht so richtig. Der Boyfriend da, der dann halt auch noch, wie ich finde, sehr effektiv auch noch ableben musste im Krankenhaus, alles so eine Sache, das vieles nicht so richtig stimmig. Und es war aber schön, das mit dir einfach mal im Gespräch mal so ein bisschen so auseinander zu klamüsern und zu gucken, kannst du mich vielleicht auch einfach ein bisschen mitziehen? Nee, konntest du nicht, aber ich verstehe trotzdem, warum dir gefällt, denn der transportiert auf jeden Fall eine Stimmung und deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt dazu zu sagen hast, denn es dürfte ein bisschen anders klingen.
Danke dir. Ich werde das Fazit mal ein bisschen anders angehen in diesem Fall, als ich das sonst tue. Und mag mal ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Im Vorfeld Eigentlich wollten wir jetzt heute an diesem Abend einen anderen Film besprechen und ich habe darum gebeten, dass wir die Reihenfolge umdrehen, weil ich gerade eine Zeit habe, wo sehr viel Arbeit auf meinem Tisch liegt und sehr viel in meinem Kopf rumgeht und ich auch ein paar Nächte hatte mit etwas schlechterem Schlaf und allem drum und dran und ich gemerkt habe, so ich bin einfach so ein bisschen im Stress und in einer Druckphase, was Arbeit angeht und brauche gerade was Leichteres zum Besprechen und deshalb switchen wir einfach zwei Dinge, um zu was Leichterem zu kommen. Und das Netz ist für mich ja ein leichter Film. Ein leicht zu genießender und zu guckender Film. Ein Film, den ich auch ganz leicht mögen kann und vor allem so ein Wohlfühlfilm, der eben auch an Zeiten, wo ich nach Hause komme und auf meine Couch falle und nicht mehr viel auf die Kette bekomme, der dann über meinen Monitor flimmern kann und an dem Abend einfach klar geht, der mich nicht überfordert, der mich nicht überhaupt generell zu sehr fordert, sondern der mich eher so mit reinnimmt, der mir ein paar geile Dinge zeigt, der mir so eine Wohlfühlstimmung und Atmosphäre gibt durch ein paar geile Bilder, durch ein paar geile Sounds, durch Sandra Bullock, die hier teilweise wirklich einfach cool spielt, teilweise wirklich einfach süß spielt irgendwie. Durch eine Story, die irgendwie verworren ist, aber irgendwie der doch total leicht zu folgen ist, so, wo man einfach mal den Faden verlieren und ganz leicht wieder einsteigen kann. Und wo man sich einfach ein bisschen wie in so eine 90er-Jahre-Decke einhüllen kann und einfach das Ding durchguckt, ausmacht und total zufrieden herausgeht. Und deshalb mag ich diesen Film so, denn der ist bestimmt kein 10 von 10 Highlight-Film, der in jedes Regal gehört. Ist er nicht, nee. Aber der ist ein kompetenter, gut gemachter, gut aussehender und wirklich größtenteils spannender Thriller, der nicht zu viel Speck an irgendwelchen Rippen hat, sondern den man echt einfach cool durchgucken kann und wo man danach ins Bett fällt und denkt, ja, war cool. Und die Augen zumacht und in Ruhe schlafen kann. Und dafür mag ich ihn. Der hat unglaublich viel schönen Cyberquatsch mit drin, den ich sehr mag. Alleine so, ich mag vor allem diesen ganzen Anfang mit ihr, in ihre Welt einzutauchen und in dieses Wolfenstein und Forumsgequatsche und all diesen Kram, den sie da macht, auch mit Mozarts Geist und so weiter, in diesen Mumpitz einzusteigen. Denn das hat für mich auch so einen Charme und so einen Humor und irgendwie was ich gerne sehe, wo ich merke, da springt auch so mein Retro-Herz mit an und da springt einfach irgendwie mein Bock auf diese Themen an und ich sehe die ganze Zeit, dass das Blödsinn ist. Die Story ist Blödsinn, der Verlauf ist Blödsinn, das Ende ist Blödsinn, so. Und ich finde das gut. Es ist ein Film, der mir Freude macht und dafür schätze ich ihn sehr. Und dafür mag ich ihn auch gerne hier hinlegen. Deshalb finde ich es schön, dass wir ihn hier jetzt so besprechen konnten und bin da sehr dankbar, dass ich den mit reinbringen durfte, weil es einfach irgendwie ein netter Film ist, der einfach irgendwie Spaß macht und trotzdem keine Preise abräumen wird, weil er kein Meilenstein ist. Er ist einfach so da und er ist einfach irgendwie okay. Und das finde ich großartig.
Sehr schön.
Jo, mein Lieber, dann haben wir das. Dann haben wir das Netz eingetütet.
Das haben wir.
So.
Vielen Dank dafür. Das war sehr schön.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir hier einen Ausblick geben. Geben wir noch irgendwie einen Ausblick? Wollen wir noch auf irgendwelche Dinge hinweisen? Dann schieß mal los, Maestro.
Genau. Die Aufnahmereihenfolge entspricht natürlich nicht der Aufnahme der Veröffentlichung. Also wenn ihr das hört, habt ihr beim letzten Mal schon Leichenpflasterten seinen Weg gehört. Und unserer Regel folgend, dass wir uns abwechselnd, bin ich dann wieder dran. Und bei mir steht schon sehr lange ein Film auf der To-Do-Liste, der abgearbeitet werden möchte. Dieser Film... den habe ich gestern Abend, während ich den Film mir geschaut habe, habe ich den schon auf der Pfanne gehabt. Dachte so, das wird auf jeden Fall der nächste Film. Kein geringerer als Laurence Olivier, Roy Scheider und Dustin Hoffman spielen in Der Marathonmann.
Aha, na dann.
Wir bewegen uns also Deswegen musste ich vorhin sehr grinsen. Wir bewegen uns also wieder einmal nach sehr langer Zeit zurück ins Paranoia-Kino der 70er Jahre. Und da freue ich mich sehr drauf, diesen John Schlesinger Klassiker mit dir zu besprechen.
Na siehste, dann kriege ich jetzt meine Chance. Siehste. Da warte ich eigentlich schon echt lange drauf. Ich glaube, wir haben auch schon die letzten 2-3 Jahre so oft immer mal wieder drüber gesprochen, dass wir den eigentlich mal einschieben wollen. Es wurde auch allerhöchste Zeit. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich kenne ja doch ein bisschen vom Einstieg und ein paar Bilder hier, ein paar Bilder da und ich bin sehr neugierig. Nur hast du mir dann quasi heute einen Spoiler um die Ohren geknallt. Ich werde also sehr genau darauf achten und dem Film vielleicht an dieser Stelle nicht ins Netz gehen. Wir werden sehen. Und mit diesen abschließenden Worten wollen wir sagen, danke fürs Zuhören. Ihr wisst, was zu tun ist. Drückt alle Likes, alle Herzen, Daumen, Sternchen, und was ihr noch so drücken könnt. Wir drücken euch und hören uns bald wieder. Danke dir, Basti, für das schöne Gespräch. Und an euch da draußen, adios.
Danke dir ebenso und ahoi. Sie außer Gefahr.
Außer Gefahr?
Das ist ein Spoiler auf den
Narrator. Ach so, ja, das ist, da kann ich noch nicht mitreden. Ich drücke jetzt hier auf Stopp.